ARD Sounds.
Wenn wir jetzt seit 13 Jahren keine neuen Mitglieder mehr aufgenommen haben, das zeigt, dass die Versäumnisse auch auf der Seite der Europäischen Union liegen. Und die wollen wir heute überwinden.
Kanzler Merz gibt der EU eine Mitschuld am schleppenden Aufnahmeprozess potenzieller neuer Mitgliedstaaten. Kann ein Gipfeltreffen für die geplante Westbalkanerweiterung die Wende bringen?
Ukraines Präsident Zelensky sucht den Dialog mit Russlands Staatschef Putin. Reagiert der auf das Gesprächsangebot?
Israel attackiert trotz Waffenruhe den Südlibanon. Die Regierung in Beirut wirft der Terrormiliz Hisbollah vor, das Land in einen Krieg mit Israel hineingezogen zu haben.
Und wir gucken schon mal voraus auf ein Machthabertreffen kommende Woche. Chinas Staatschef Xi will Nordkoreas Diktator Kim einen Besuch abstatten.
Hallo, ich bin Hauke Schelling aus der NDR Nachrichtenredaktion.
Und ich bin Astrid Fietz. Hier ist die neue Folge von Machtfragen, das sicherheitspolitische Update, am Freitag, den 5.6. um 16 Uhr. Ihr bekommt hier die wichtigsten Informationen zur aktuellen Lage in den Brennpunkten der Welt. Wir beleuchten für euch Hintergründe, bieten Analysen und fragen auch nach Perspektiven. Schön, dass ihr dabei seid bei Machtfragen aus der Nachrichtenredaktion von NDR Info in Zusammenarbeit mit Streitkräfte und Strategien. Die Europäische Union ist immer daran interessiert, neue Mitglieder zu gewinnen. Und es gibt gleichzeitig auch viele Länder, die gern ein Teil des Staatenbundes werden möchten. Erst gestern haben wir ja hier im Podcast darüber berichtet, dass die Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine und Moldau konkreter werden. Und schon länger laufen auch Verhandlungen mit Ländern auf dem Westbalkan. Albanien, Bosnien-Herzegowina, Kosovo, Serbien, Montenegro und Nordmazedonien. Heute ist dazu ein Gipfeltreffen in der Küstenstadt Tivat in Montenegro gestartet.
Ja, und für Deutschland nimmt Kanzler Merz daran teil. Zum Auftakt des Treffens hat er der EU eine Mitschuld daran gegeben, dass die Westbalkanstaaten immer noch nicht der EU beigetreten sind.
Wenn wir jetzt seit 13 Jahren keine neuen Mitglieder mehr aufgenommen haben, das zeigt, dass die Versäumnisse auch auf der Seite der Europäischen Union liegen. Und die wollen wir heute überwinden.
Ja, das soll gelingen mit einer neuen Initiative von Merz und Frankreichs Präsident Macron. Ein gemeinsames Positionspapier sieht unter anderem vor, dass die Beitrittskandidaten auch schon vor einem möglichen Beitritt enger in EU-Angelegenheiten und auch Entscheidungsprozesse eingebunden werden sollen. Nun ziehen sich die Gespräche mit den betreffenden Ländern ja aber wirklich schon lange hin. 20 Jahre sitzen sie quasi im Wartezimmer. Warum dauert das so lange und wo liegen die Probleme? Unser Korrespondent für den Balkan, David Freches, schätzt das für uns ein.
Ja, das ist eine gute Frage, auf die es verkürzt vielleicht diese Antwort geben könnte. Es ist nun mal einfach sehr komplex und kompliziert. Es geht beim Beitritt ja nicht nur darum, die Bedingungen für die Aufnahme zu erledigen, sondern jedes einzelne Land hat seine einzelnen Probleme, die gelöst werden müssen. Ich nehme mal Nordmazedonien und Bulgarien. Die streiten sich seit Jahren um die Anerkennung der bulgarischen Minderheit in Nordmazedonien. In Bosnien liegt es an einer gleichermaßen innenpolitisch komplexen wie instabilen Situation, die das Land und seine Institution seit Jahren lähmt. In Serbien liegt es an dem autoritären Politikstil von Präsident Aleksandar Vučić nach innen und seinem geopolitischen Spagat nach außen, wobei er als EU-Beitrittskandidat immer wieder mit China und Russland kokettiert. Und solange diese einzelnen länderspezifischen Probleme nicht geklärt sind, da hat sich die EU nicht auf die jeweiligen Kandidaten zubewegt, aber auch nicht immer gut kommuniziert und keine klare Perspektive aufzeigen können. Der Zuspruch in den jeweiligen Ländern für die EU, der ist da, aber er ist endlich genauso wie die Geduld dort.
David Freches hat auch noch eine Einschätzung dazu, was von dem Treffen in Tivat jetzt zu erwarten ist.
Ja, ich glaube, ein klares Signal wäre da nicht schlecht. Bundeskanzler Friedrich Merz, der hat ja vor dem Gipfel eine Diskussion angestoßen mit seinem Vorschlag für eine assoziierte Mitgliedschaft der Ukraine. Also vereinfacht gesagt, eine Mitgliedschaft light mit Teilnahme an EU-Sitzungen, wenn auch ohne Stimmrecht. Aber die EU, die kann dabei nicht nur an die Ukraine denken, sondern sie muss auch auf den Westbalkan schauen, im Sinne von, es ist besser, diese Länder an uns zu binden, geopolitisch, bevor das eine andere Großmacht tut. Dass die Ukraine aber eine andere Dynamik reingebracht hat, das sehen wir zum Beispiel an Montenegro, wo in den vergangenen Jahren viele Fortschritte passiert sind. Mit Abstrichen gilt das auch für Albanien. Beide gelten so ein bisschen als die, in Anführungszeichen, Klassenbesten unter den Westbalkanstaaten. Aber wenn durch den Gipfel in Tivat auch für diese anderen Länder auf dem Westbalkan eine Perspektive aufgezeigt wird, vielleicht ein Modell, wie es zu einer assoziierten Mitgliedschaft gehen oder kommen kann, dann könnte auch das Treffen in Tivat ein Erfolg werden.
Themenwechsel. Wie kann der russische Angriffskrieg in der Ukraine enden? Seit fast 4,5 Jahren gibt es auf diese Frage keine Antwort. Jetzt versucht es der ukrainische Präsident noch einmal mit einem direkten Gesprächsangebot in Richtung Moskau. In einem offenen Brief an Wladimir Putin schlägt er ein persönliches Treffen mit dem russischen Staatschef vor. Hauke, fass noch mal bitte zusammen. Was schwebt Selenskyj genau vor?
Er bringt ein direktes Treffen mit Putin auf neutralem Boden ins Spiel. Dabei könne es sich um die Schweiz handeln, die Türkei oder auch einen der arabischen Staaten. Kiew oder Moskau schließt Selenskyj aber als Verhandlungsort aus. Er sieht aber auf jeden Fall die Zeit gekommen für solche Gespräche, denn die Mehrheit der Russen sei bereit für Frieden, heißt es in seinem offenen Brief an Putin. Bevor es aber überhaupt zu Gesprächen kommen kann, muss laut Selenskyj entlang der jetzigen Frontlinie eine Waffenruhe gelten. Die USA sollten die dann überwachen, das schlägt der ukrainische Präsident vor.
Und wie realistisch ist so ein Treffen zwischen Putin und Selenskyj?
Das ist natürlich schwierig zu sagen. Es ist schon mehr als fraglich. Putin hat ja bislang nur ein altes Angebot wiederholt. Er will über ein Kriegsende in Moskau verhandeln. Gestern hatte Putin zwar auf dem Wirtschaftsforum in St. Petersburg gesagt, Russland sei zweifellos dazu bereit, mit der Ukraine eine Vereinbarung zu treffen. Basis dafür seien jedoch die Abmachungen von Anchorage, betonte der Kreml-Chef. In der Stadt in Alaska hatte US-Präsident Trump Putin ja im vergangenen Sommer empfangen. Konkrete Ergebnisse wurden danach allerdings nicht bekannt. Heute will Putin dann nochmal eine Rede halten beim Wirtschaftsforum in St. Petersburg. Aber ob er dann dabei auch auf Selenskyjs Vorschlag eingehen wird, das ist nicht klar.
Unterstützung in seinen Bemühungen bekommt Selenskyj aber von den westlichen Verbündeten, also auch aus Deutschland.
Genau, ein Regierungssprecher in Berlin hat gesagt, es brauche jetzt auf Seiten Russlands eine ernsthafte Bereitschaft, Verhandlungen über einen Frieden aufzunehmen. Der Sprecher räumte dann aber allerdings auch ein, dass das wohl nicht in Sicht sei. Der SPD-Außenpolitiker Achmetowitsch hat sich ebenfalls geäußert und sich hinter das Angebot des ukrainischen Präsidenten gestellt. Er fordert, Europa müsse bei Verhandlungen dann auf jeden Fall mit am Tisch sitzen. Und so ähnlich sieht das auch Frankreichs Präsident Macron. Er hat am Rande des EU-Westbalkan-Gipfels angekündigt, dass es in der Sache bald ein weiteres Spitzentreffen führender europäischer Politiker mit Selenskyj geben soll. In einigen Tagen werde man mit Ukraines Präsident dann zusammenkommen, so Macron.
Wir wollen jetzt nochmal auf das Kriegsgeschehen in der Ukraine gucken.
Ja, bei einem russischen Drohnenangriff auf eine Lebensmittelfabrik nahe Kiew sind laut ukrainischen Angaben 4 Menschen getötet worden und mehrere weitere auch verletzt worden. Weiter heißt es, der Angriff habe ein Feuer in einem Verwaltungsgebäude des Betriebs ausgelöst, bei dem es sich um einen Hersteller von Babynahrung handelt. Ja, und russische Drohnenangriffe, die sind ja an der Tagesordnung in der Ukraine. Davon berichtet auch Julian Röpke, der Kriegsreporter der Bild, ist immer wieder in der Ukraine im Einsatz. Unsere Kolleginnen und Kollegen vom NDR-Podcast Streitkräfte und Strategien, die haben ausführlich mit Julian Röpke gesprochen. Er hat dabei von seinem Aufenthalt in der Frontstadt Cherson berichtet.
An die Stadt ranzukommen ist was ganz Eigenartiges, weil man so nah an die Front kommt, so nah an die Russen kommt, wie man sonst nirgendwo tut. Cherson liegt nur 3 Kilometer entfernt von der nächsten russischen Stellung. Und das ist völlig verrückt, weil es bedeutet, dass die Russen auch mit den allerkleinsten Drohnen, diese kleinen Kamikaze-Drohnen, Glasfaser geleitet, jeden Punkt in der Stadt erreichen können. Und insofern ist es maximal gefährlich, dorthin zu fahren. Man hat schon vorher ungefähr 15 Kilometer lang die sogenannten Tunnel auf der Autobahn, also diese Netze, die dort gespannt sind, und sieht dort eigentlich, dass die ukrainische Armee damit rechnet, und man sieht es auch anhand der Autowracks links und rechts der Straße, dass dort die Russen angreifen. Da ist man aber noch 20 Kilometer weg von der Front und noch 15 Kilometer weg von der Stadt. Und da fährt man immer näher ran und irgendwann ist man in der Stadt und es gibt nicht mehr überall Tunnel. Ja, und die Stadt ist so, dass an dem Tag, wo wir da waren, 300 russische Drohnen auf die Stadt geschossen wurden. Und das ist schon wirklich erschreckend. Ich glaube, an dem Tag, wo ich da war, gab es nur 1 Toten und 7 Verletzte in der Stadt, alles Zivilisten. Am nächsten Tag waren es, glaube ich, 3 Tote und 12 Verletzte. Und das ist leider das ganz Normale. Und es ist Wahnsinn. Also es ist wirklich Wahnsinn. Ich habe den Leuten dort gesagt, wieso bleibt ihr hier? Ihr müsst doch wissen, es ist russisch Roulette. Ihr werdet im Laufe der Zeit hier getötet oder verletzt. Aber viele von denen sagen einfach, ich liebe meine Stadt. Ich versuche es hier irgendwie zu bleiben. Ach, an die Drohnen habe ich mich gewöhnt. Und ja, es ist wirklich eine ganz besondere Situation. Und ich persönlich werde ganz, ganz, ganz oft überlegen, ob ich wirklich nochmal nach Cherson möchte, weil auch ich an dem Tag mehrmals um mein Leben gelaufen bin.
Und das ganze Gespräch mit Julian Röpke, das hört ihr auch in der aktuellen Folge von Streitkräfte und Strategien, die findet ihr unter anderem bei ARD Sounds. Und ja, gleichzeitig greift auch die Ukraine mit Drohnen an in Russland. Im Schwarzmeerraum hat es jetzt nach russischen Angaben mehrere ukrainische Attacken gegeben. 2 Frachtschiffe im Asowschen Meer zwischen der Halbinsel Krim und dem russischen Festland wurden demnach getroffen. Laut Außenministerium in Baku wurden dabei 5 Menschen aus Aserbaidschan getötet.
Dann kommen wir noch zu, ja, man kann sagen, positiven Nachrichten aus dem Ukraine-Krieg. Die gibt es mitunter auch. Hauke, worum geht's da?
Ja, Russland und die Ukraine haben jetzt erneut Kriegsgefangene ausgetauscht. Moskau hat laut Verteidigungsministerium 185 eigene Soldaten zurückgeholt und Kiew im Gegenzug eine gleich große Anzahl gefangener Ukraine übergeben. Die Übergabe fand demnach erneut an der Grenze zwischen der Ukraine und Belarus statt. Der ukrainische Präsident Selenskyj bestätigte die Rückkehr von 185 ukrainischen Soldaten. Daneben sei auch ein Zivilist freigekommen und einige der Rückkehrer waren laut Selenskyjs Angaben seit 2022 in russischer Gewalt. Immer wieder tauschen Russland und die Ukraine ja Kriegsgefangene miteinander aus. Es ist der einzige Bereich, in dem der Dialog zwischen den beiden Konfliktparteien noch funktioniert.
Und noch ein Blick in den Libanon. Trotz geltender Waffenruhe gehen die Kämpfe da weiter.
Die israelische Luftwaffe hat erneut den Südlibanon angegriffen. Das Militär forderte die Bewohner von 9 Dörfern auf, die Gegend zu verlassen. Und knapp 3 Stunden später griffen Kampfflugzeuge dann an. Nach Angaben der staatlichen libanesischen Nachrichtenagentur NNA gab es 6 Tote. Hunderte Familien flohen. Erst am Donnerstagabend waren ja bei einem Luftangriff in Tyrus 3 Menschen getötet worden, wie das libanesische Gesundheitsministerium mitteilte. Die Angriffe erfolgten kurz nachdem die vom Iran unterstützte Terrormiliz Hisbollah das jüngste Waffenruheabkommen zwischen Israel und der libanesischen Regierung abgelehnt und einen vollständigen Rückzug Israels aus dem Libanon gefordert hatte. Und die Regierung in Beirut, die wirft der Hisbollah jetzt vor, den Libanon in einen Krieg mit Israel hineingezogen zu haben.
Und wir schauen zum Schluss noch nach Asien, wo kommende Woche ein Treffen zweier Machthaber stattfinden soll. Wer trifft da wen?
Chinas Staatschef Xi Jinping reist ins international weitgehend isolierte Nachbarland Nordkorea, um Diktator Kim Jong-un zu treffen. Wie die Staatsmedien beider Länder übereinstimmend berichten, ist ein Besuch für Montag und Dienstag geplant. Was von dem Treffen zu erwarten ist, ordnet unser Korrespondent für die Region Thorsten Iffland für uns ein.
Der letzte Besuch von Xi ist 7 Jahre her. Die Beziehungen beider Länder hatten sich in der Zwischenzeit verschlechtert. Das lag ein Stück weit an der Corona-Pandemie. Peking hat aber auch die wachsende militärische Zusammenarbeit Nordkoreas mit Russland missfallen. Andererseits ist China der wichtigste wirtschaftliche Unterstützer des isolierten Landes. Experten glauben, Chinas Staats- und Parteiführung will dem wachsenden russischen Einfluss in Nordkorea entgegentreten. Im vergangenen September trafen sich Xi und Kim am Rande einer Militärparade in Peking. Jetzt kommt der 2-tägige Gegenbesuch in Pyongyang. Für Xi ist es die erste Auslandsreise in diesem Jahr. Was genau die beiden besprechen wollen, ist bislang nicht bekannt. Die Ankündigung des Staatsbesuchs kommt einen Tag, nachdem Kim Jong-un Pläne vorstellte, wonach er die nuklearen Streitkräfte seines Landes mit exponentieller Geschwindigkeit ausbauen wolle.
Und das war Machtfragen, das sicherheitspolitische Update. Ich bin Astrid Fietz, bei mir im Studio war Hauke Schelling aus der NDR Nachrichtenredaktion.
Ja, vielen Dank für euer Interesse.